ARD Sounds.
Hallo!
Jetzt schalten wir wieder zurück ins Studio zu Lotte und Anni.
Oder zu Maiken, denn hier startet eine neue Folge Hamburg heute wieder. Und die, die ihr gerade gehört habt, das waren Hamburger Schülerinnen und Schüler, die schon mal für ihren zukünftigen Beruf als Radiomoderatorin oder Podcast-Host geübt haben. Heute war ja Girls and Boys Day in Hamburg und wir hatten zum Glück auch ganz viel Besuch. In der Folge heute geht es um Zwangsräumungen und die Frage, wie es sein kann, dass eine 67 Jahre alte Dame ihre Wohnung verliert. Außerdem, bringt Olympia zu viele Touristen nach Hamburg? Und wie profitieren Restaurants, Cafés und Eventunternehmen davon? Zuerst aber gehen wir weiter der Frage nach, was denn nun mit dem verschwundenen Paternoster passiert ist. Ich bin Maike Nielsen und wir haben heute den 23. April.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Wir haben es an den Klickzahlen gesehen. Ihr interessiert euch ganz besonders für den verschwundenen Paternoster. Deshalb haben wir das Thema heute weiter recherchiert. Für alle, die es verpasst haben, der älteste erhaltene Paternoster der Welt ist weg. Er war im Pflügerhaus am Rödingsmarkt eingebaut gewesen. Erst 2018 hat ihn ein Kunsthistoriker zufällig hinter einer Verschalung gefunden. Zufällig, das muss man sich mal vorstellen. Das war eine kleine Sensation damals. Und der zuständige Restaurator und sein Team, die haben dann mehr als 2500 Stunden lang das historische Stück saniert und waren entsprechend schockiert, als sie dann feststellten, dass der Paternoster verschwunden war. Danny Marquez, was sagt denn der Investor des Pflügerhauses dazu? Mit dem konntet ihr ja mittlerweile sprechen, ne?
Ja, wir haben heute mit dem telefoniert und in seiner Darstellung ist das so. Er sagt, im Sommer 2025, da war der Paternoster nicht mehr intakt, nur ein rohes Gerüst, fast alles war ausgebaut, keine Verkleidung, Bauteile, Fahrkörbe und auch die ganzen Knöpfe waren weg. Und die Firmen, die das eigentlich restaurieren sollen, die hätten keine Bestandslisten und keine Planunterlagen übergeben. Also er habe eigentlich im Grunde von nichts gewusst. Und der interessante Satz ist gefallen, es ist denkbar, dass Teile in der Zeit, in der die Baustelle nach der Insolvenz des Voreigentümers brach lag, abhanden gekommen sind. Mhm. Und er sagte uns auch, dass eine Inbetriebnahme dieses Paternosters in diesem Zustand laut Behörden nicht möglich sei. Er hätte es aber eigentlich charmant gefunden, diesen Aufzug in seinem Gebäude zu haben. Das ist, hat er gesagt, das darf er ja auch sagen. Ich kann dir sagen, ich kann euch sagen, ich bin schon mal mit diesem Paternoster gefahren.
Wirklich?
Das war vor diesem Zeitpunkt, den er beschreibt. Da hat alles funktioniert.
Aha. Kannst du das noch einmal ganz kurz beschreiben? Weil ich kenne niemanden, der mit diesem Paternoster gefahren ist sonst.
Da hat natürlich die Verkleidung gefehlt, wie sie im Jahr 1908 mal vorgesehen war. Aber es ist, wer überhaupt schon mal in einem Paternoster war, zum Beispiel im Bezirksamt Eimsbüttel oder auch in Harburg im Aparthotel Phoenix. Dann steigt man ein, das ist ein Paternoster, der fährt die ganze Zeit durch. Man muss den richtigen Moment quasi finden und dann fährt man rauf und runter. Und keine Angst, wenn man unten oder wenn man oben ist, da wird man nicht zerquetscht, was ja so die normale Legende ist. Und das war auch bei diesem Paternoster in diesem Haus so.
Oh, das hätte ich ja zu gern miterlebt. Ich liebe Paternoster. Ja, nun hast du erzählt, dass das nicht so ganz klar ist, wo diese Teile jetzt hin sind. Ausgebaut, das Wort ist gefallen oder auch abhanden gekommen, wie auch immer. Ist es denn eigentlich überhaupt legal, Teile eines denkmalgeschützten Paternosters einfach so auszubauen oder abhanden kommen zu lassen?
Also die Antwort, die hatte ich schon vermutet, aber um ganz sicher zu gehen, habe ich mich heute auch nochmal mit einem Immobilienanwalt besprochen. Nein, das ist nicht legal. Das stand unter Denkmalschutz, sprich, da darf nichts entfernt, verändert oder weggeschmissen werden. Man kann natürlich auch an Denkmälern Dinge machen. Das muss immer auf Antrag geschehen. Das muss die Denkmalschutzbehörde genehmigen. Stand heute, Stand jetzt ist uns nicht bekannt, dass es solche Anträge gegeben hat. Und daraus ergibt sich logisch, dass die Entfernung dieses Paternosters und Teile dieses Paternosters nicht legal gewesen sein kann. Mhm. Wenn das anders ist, ist das zumindest öffentlich bisher nicht bekannt.
Mhm. Du hast ja gerade schon den Denkmalschutz angesprochen, der wird jetzt sicherlich aktiv, oder?
Ja, also die haben einen Baustopp verhängt auf der Baustelle. Das ganze Gebäude wird ja noch saniert. Der bezieht sich aber nur auf diesen Paternoster. natürlich, der ist jetzt nicht mehr da, da kann also auch nichts mehr weitergebaut werden. Die ermitteln jetzt tatsächlich, was ist eigentlich genau passiert? Wer hat das ausgebaut? Wo sind die Teile? Und so lange passiert auch erstmal mit diesem Schacht, der da für diesen Paternoster ja eingerichtet ist, passiert da auch erstmal nichts. Und dann würde es eine Anhörung des Eigentümers geben, also der sich dann dazu äußern kann, wie das aus seiner Sicht alles gewesen ist. Und jetzt mal von dem Fall ausgehend, das wäre illegal gewesen. Wenn es legal war, gibt es ja keine Konsequenzen, aber es wäre illegal gewesen. Dann gibt es verschiedene Bußgelder oder auch Formen einer Strafe, die verhängt werden können. Bußgelder bis zu 500.000 Euro. Man könnte theoretisch auch fordern, dass der Zustand des Paternosters wiederhergestellt wird. Da wird es dann natürlich kompliziert, denn die Teile sind ja nicht mehr da und Teile nachbauen ist ja im Sinne des Denkmalschutzes widersinnig, weil dann ist es ja nur ein Imitat und kein Original.
Okay, wow, das ist aber eine ganz schön komplexe Geschichte. Also irre, dass ihr das alles herausgefunden habt. Ich bin ganz gespannt, wie es weitergeht. Danke, Danny.
Gern.
Viele von euch haben ja schon eine Meinung, wie sie beim Olympia-Referendum abstimmen würden. Das sehen wir in euren Kommentaren. Andere sind aber noch unentschlossen. Und ja, ist ja auch schwierig, eine so große Entscheidung zu treffen. Deswegen gehen wir in dieser Woche tiefer auf einzelne Bereiche ein. Wie sich Olympia auf Verkehr und Umwelt in Hamburg auswirken würden, haben wir ja in der Folge am Dienstag besprochen. Heute nun sehen wir uns die Bereiche Wirtschaft und Tourismus an. Und mit denen hat sich Simon Ritter beschäftigt. Simon, was sagt die Handelskammer zu Olympischen Spielen? Daumen hoch oder Daumen runter?
Ja, die Handelskammer ist klar bei Daumen hoch und sagt aber zunächst, dass man ein bisschen unterscheiden muss. Also zum einen gibt es die direkten Effekte, wenn die Spiele quasi stattfinden oder kurz davor, dann profitiert natürlich, liegt auf der Hand, Gastronomie, Hotelbranche, aber auch vor allen Dingen die Eventbranche. Also zum Beispiel Firmen, die Infrastruktur für Großveranstaltungen stellen. Und das geht halt so von Bestuhlung über so Klassiker wie Toilettenwagen, Wasserleitung verlegen, also all sowas. Die werden auf alle Fälle profitieren. Und wo die Handelskammer aber vor allen Dingen drauf zielt und meinte, das ist auch wirklich langfristig, sind diese langen Effekte, die durch Olympia angestoßen werden. Und das Stichwort, was da immer fällt, ist das Thema Verkehr. Also sowas wie Umbau Hauptbahnhof, Straßensanierung, auch Neubau Köbrandbrücke oder der Bau der U5. Da gibt es auch oft immer Gelder vom Bund und das dauert und dauert. Und die sagen natürlich, wenn es jetzt heißt, Olympia kommt, geht da wahrscheinlich deutlich schneller vieles voran und da kommt auch deutlich schneller Geld zum Beispiel vom Bund. Und ja, wenn man da jetzt auch die Profiteure vielleicht noch ein bisschen unterscheiden will, ist das natürlich allen voran auch die Baubranche, was so klar auf der Hand liegt, wenn es um Bauprojekte geht.
Mhm. Aber in all diese Projekte müsste ja auch Hamburg investieren, ne? Das Geld kann ja nicht allein vom Bund kommen oder vom Internationalen Olympischen Komitee. Jetzt kalkuliert der Senat mit Ausgaben von etwa 4,8 Milliarden Euro und auf der anderen Seite mit Einnahmen von 4,9 Milliarden Euro. Verdient Hamburg also am Ende an den Olympischen Spielen? Wie schätzt du das ein? Wie seriös sind die Rechnungen?
Tja, also es kommt auch darauf an, wen man fragt, aber die Rechenbeispiele sind immer noch ein bisschen schwammig, denn das ist so ein großes Beispiel, was auch so Kritik hervorruft. In der Rechnung des Senats fehlen bislang die Kosten zum Beispiel für das Thema Sicherheit und der Senat sagt halt, solange nicht konkret ist, wie die Spiele aussehen, ist es auch unseriös, überhaupt so einen Posten zu beziffern. Aber das ist ein Posten, der schon recht groß ist. Also zum Vergleich, Paris hat alleine rund 1,7 Milliarden Euro für die Sicherheit ausgegeben. Mhm. Und das war ein Posten, den die Stadt am Ende selber bezahlt hat. Und der müsste jetzt noch rauskommen. Und wenn der jetzt dann noch raufkommt auf den Senat, dann kommen diese 4,9 Milliarden Euro natürlich gar nicht mehr hin. Und dann wird es automatisch ein Minusgeschäft. Und das ist auch so ein Punkt, wenn wir jetzt mal auch ein paar Namen nennen wollen. Bund der Steuerzahler, das sind die, die das auch am meisten kritisieren und sagen, Senat, wenn ihr schon Olympische Spiele wollt, seid transparenter und kommuniziert das von Anfang an.
Mhm. Kritikerinnen und Kritiker befürchten ja auch, dass während der Spiele zu viele Touristen nach Hamburg kommen könnten und dass noch mehr Wohnungen als Ferienunterkünfte zweckentfremdet werden könnten. Was sagt der Tourismusverband zu dieser Sorge?
Also der Tourismusverband steht klar hinter Olympia und die sagen, wenn man die Hotels und Unterkünfte in Hamburg anguckt, ist das locker zu stemmen, wenn Olympia hier stattfindet und sehen da eigentlich überhaupt kein Problem. Und die pokern vor allen Dingen darauf, dass dieses internationale Repräsentieren von Olympia und auch von Hamburg als Stadt auf alle Fälle dieser Branche nur zuträglich sein kann. Und darum sagen die, grünes Licht, wir sind gut vorbereitet, wir können diesen Touristenansturm und auch die Unterbringung hier in Unterkünften wie Hotels locker stemmen.
Ja, danke Simon, und ein Video dazu findet ihr in der NDR Hamburg App. Durchschnittlich 3-mal pro Tag. So oft wurden im vergangenen Jahr in Hamburg Wohnungen zwangsgeräumt. Und die Bewohnerinnen oder Bewohner, ja, die sind dann oft erstmal wohnungslos. Aber wie kann es so weit kommen? Das wollen wir uns heute mal am Beispiel von Marion ansehen. Marion ist 67 und sie musste gestern ihre Saga-Wohnung in Bramfeld räumen. Meine Kollegin Saida Belatel war bei der Räumung dabei und hat Marion vorher natürlich kennengelernt. Saida, beschreib doch mal, wie ich mir Marion vorstellen kann.
Ich habe eine ganz ruhige Frau wahrgenommen, 67 Jahre alt, Rentnerin, aber hatte schon lange nicht mehr gearbeitet, weil sie diverse Krankheiten hat. Diabetes, Asthma, ein Wirbelsäulenleiden, und deshalb ist sie auch außerhalb ihrer Wohnung auf einen Rollstuhl angewiesen und hatte ihre Saga-Wohnung eigentlich nur verlassen, wenn sie zum Arzt oder ins Krankenhaus musste.
Und warum musste sie jetzt aus ihrer Wohnung raus?
Sie hat da mit einer Mitbewohnerin zusammengelebt und die beiden hatten Mietschulden. Also die haben mehrfach die Miete nicht rechtzeitig zahlen können. Irgendwann hat die Saga dann Räumungsklage erhoben. Gegen die hatten sich die Frauen aber nicht rechtlich gewehrt. Und so kam es zu einem Räumungstermin, der nicht verhindert werden konnte.
Und bei dem warst du ja auch dabei. Wie lief der ab?
Ja, ich war in der Wohnung und dann um Punkt 10 hat's geklingelt. Marion ging es kurz davor gar nicht gut. Ihr war übel vor Sorge. Da standen eben eine Gerichtsvollzieherin, Saga-Mitarbeitende und mehrere Polizisten vor der Tür. Die Polizisten sind dann auch wieder gegangen. Die wollten nur einmal gucken, geht da jetzt eine Gefahr aus der Wohnung aus? Dann kam die Gerichtsvollzieherin rein und dann ging alles ganz schnell. Als erstes hat sie die Schlüssel eingesammelt und sofort das Schloss austauschen lassen und gesagt, so, ich bin jetzt im Besitz dieser Wohnung. Und dann hatten Marion und ihre Mitbewohnerin noch Zeit, sich eine warme Jacke anzuziehen und mussten raus. Dann hat die Gerichtsvollzieherin die Tür zugemacht und die beiden Frauen waren in dem Moment dann wohnungslos.
So schnell. Wie hat Marion denn auf den Rauswurf reagiert?
Die waren natürlich total am Boden, hat nur geweint, konnte auch nicht mehr richtig mit mir sprechen und hatte natürlich riesige Angst, vielleicht schon in dieser Nacht obdachlos zu sein, weil sie eben noch keine Unterkunft für die Nacht hatte. Da hat sie zum Beispiel gesagt,
ich verstehe solche Menschen nicht, wie herzlos man sein kann. Es ist ja nicht erfunden, das ist alles schriftlich nachweisbar, wie es mir geht. Ich bin jetzt gerade 6 Tage aus dem Krankenhaus raus.
Und sie hat mir auch gesagt, dass der Arzt ihr eigentlich Bettruhe verordnet hatte. Und als schwerkranke Frau ist es dann ja noch mal schlimmer, nicht zu wissen, wo man die Nacht verbringen wird.
Wie rechtfertigt die Saga denn diesen Schritt?
Ja, die Saga betont, dass die Mietschulden eben nicht der einzige Grund für die Räumung waren. Der Pressesprecher der Saga hat sich auf meine Anfrage schriftlich geäußert und spricht im Fall von Marion von nicht angemeldeten Untervermietungen, Verstößen gegen die Hausordnung, wiederholtem Fehlverhalten, und damit ging, Zitat, eine unzumutbare Belastung der Nachbarschaft einher. Marion bestreitet das aber alles und sagt, das stimmt so nicht.
Hätte sie sich denn nicht noch rechtzeitig wehren können?
Doch, bestimmt. Aber sie kann sich eben nicht so gut um ihre Angelegenheiten kümmern und deshalb hat sie jetzt auch einen gesetzlichen Betreuer, allerdings erst seit einigen Wochen. Der hatte noch versucht, einen Eilantrag auf Vollstreckungsschutz beim Landgericht zu stellen, aber das war dann alles schon zu spät und die Saga war nicht mehr von der Räumung abzubringen.
Was rätst du Menschen wie Marion, die in so eine Lage geraten?
Ich habe mit Silvia Sonnemann von Mieter helfen Mietern darüber gesprochen und die hat zu mir gesagt, wie wichtig es ist, sich rechtzeitig Hilfe zu holen, denn Zwangsräumungen sind in der Regel abzuwenden, also es ist meistens möglich.
Ich nehme an, dass in diesem Fall vielleicht hier einiges schiefgegangen ist, weil man sich nicht rechtzeitig Hilfe geholt hat, aber Zwangsräumungen an sich sollten immer vermieden werden können und man sollte immer in Verhandlungen mit der Saga treten können, weil die sind ja auch schlussendlich Partner der Stadt, die dafür sorgen müssen, dass es keine Obdachlosen gibt.
Also in dem Fall am besten zum Mieterverein gehen.
Die sind ja dafür da, zu helfen in solchen Situationen.
Ja. Wie geht's denn jetzt für Marion weiter?
Zu ihrem Glück hat sich an dem Tag der Räumung abends noch was ergeben. Sie schläft jetzt erstmal in einem Monteurzimmer in Rahlstedt. Das ist auch barrierefrei. Das sind nämlich nicht alle Notunterkünfte in Hamburg. Aber wo sie langfristig bleibt, das ist jetzt gerade noch total unklar.
Was für eine Geschichte. Dankeschön, Saida. Und ein Video dazu findet ihr, wenn ihr in die NDR Hamburg App klickt. Und wir haben zum Schluss noch einen Ausflugstipp für euch, wenn ihr nördlich der Elbe wohnt. Mit dem Rad durch den alten Elbtunnel oder kalten Elbtunnel, wie ein Freund von mir immer sagt, bis nach Wilhelmsburg. Da ist nämlich von heute an bis Sonnabend unser neues Pop-Up-Studio. Wenn ihr die Kolleginnen und Kollegen also mal live bei der Arbeit erleben wollt, nur hin. Ihr findet das Studio am S-Bahnhof Wilhelmsburg in der Bahnhofspassage zwischen Busbahnhof und Bücherhalle. Ich sag danke an Angelina Lück heute an den Reglern und wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Bis morgen. Tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.